meinen Geburtstag feiern dürfte, das ginge, dann kann ich doch auch mit euch heute Gottesdienst feiern. Wobei wir ein bisschen strenger sind als auf Geburtstagen, weil ich glaube nicht, dass jemand bei seinem Geburtstag sagt, ich führe jetzt hier eine Anwesenheitsliste, du kommst geimpft oder getestet. Also ich kenne zumindest niemanden, aber es fühlt sich so komisch an. Und ich habe die letzten Gottesdienste am Strand total genossen. Ich habe es genossen, nach dieser langen Zeit wieder zu connecten, ins Gespräch zu kommen, und ich habe es genossen zu erleben, was der Heilige Geist tut. Dazu möchte ich sagen, Gott ist nicht daran gebunden, dass wir uns in einem frommen Gebäude treffen, sondern was ich so stark fand, war, wir saßen am Strand zusammen, wir haben uns ausgetauscht, es war ganz schnell, obwohl wir uns nicht kannten, da waren immer wieder andere Leute irgendwie am Strand auch, und ich muss dazu sagen, ich habe extra gesagt, wir machen keine Werbung online beim ersten Mal, und dann war ich voll erschlagen, weil wir 70 Erwachsene plus Kinder plus ungefähr 10 Hunde waren, und ich war fertig mit den Nerven danach, weil ich so überreizt war. Hey, wir kommen aus Monaten, wo wir einander nur online gesehen haben, Quarantänezeiten und dieses und jenes. Wir machen keine Werbung und sitzen dann mit 70 Mann am Strand und ich denke, wer sind die alle? Schön, dass ihr da seid. Und dann aber festzustellen, ganz, ganz schnell setzt der Heilige Geist eine Qualität an Beziehungen frei, die wirklich übernatürlich ist. Dass wir nicht einfach nur da sitzen und Smalltalk machen, sondern dass wir da sitzen, unser Herz teilen, unser Herz ausschütten voreinander und dann nicht dabei stehen bleiben, einfach nur zu sagen, boah, das ist aber schade, dass es dir so geht, tut mir leid, sondern dass wir sagen, hey, lass uns da jetzt miteinander beten, lass uns miteinander reingehen, lass uns miteinander mit dem Heiligen Geist um Durchbrüche ringen. Und ich kann die ersten Durchbrüche schon schmecken, und das hat echt eine Qualität, die so übernatürlich ist. Gleichzeitig aber finde ich es schön, wieder hier zu sein, weil es doch etwas Sakrales auch hat. Also es gibt ja unterschiedliche Zeiten, die man unterschiedlich füllt, und man hat ja auch unterschiedliche Spiritualitäten. Für den einen ist es überhaupt gar kein Ding, am Strand zu sitzen und alles prasselt auf ihn ein, und der andere denkt sich, oh, bin so fertig jetzt. Also das wäre dann ich. Und ich fand das aber, also es hat mir so gut getan, und ich merke gleichzeitig auch, dass es mir gut tut, hier zu sein, weil wir immer gesagt haben, wir wollen Gemeinde da sein, wo Menschen sind. Und klar sind am Strand Menschen, aber die wenigsten wohnen dort, ne? Sondern da zu sein, wo wir die Türen aufmachen können, und da sind Leute und die kriegen mit, hey, hier passiert etwas. Und das hat irgendwie auch eine ganz spezielle Qualität. Deshalb finde ich es richtig, richtig cool, mit euch hier zusammen zu sein. Und ich möchte auch dazu noch sagen, wir sind nicht leichtfertig. Also wir haben extra gesagt, ne, man muss getestet kommen. Wir haben uns gestern noch nachmittags testen lassen, damit wir für heute getestet sind, obwohl wir beide geimpft sind mittlerweile. Sondern na, wir nehmen das schon ernst. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite merken wir auch, wie wichtig es ist, als Christen zusammenzukommen. Wie wichtig es ist, miteinander unterwegs zu sein. Und ich merke, wie schräg es wird, wenn man immer nur in seiner eigenen Suppe sitzt. Ich brauche das, mit anderen unterwegs zu sein. Ich brauche es, dass andere in mein Leben reden. Und ich brauche diesen Austausch auch. Und ich brauche es auch, ich finde es ganz schön, alleine vor Jesus zu kommen, aber als sein Volk, als seine Braut, als seine teuer Erkauften zusammenzukommen. Das hat so eine Power, und deshalb so meine Einleitung dazu. Wir haben vor etlichen Wochen, hat Jana, wir haben angefangen mit dem Predigerteam, das Johannesevangelium durchzugehen. Wir sind jetzt aber erst beim zweiten Kapitel, denn Jana hat, ihr erinnert euch vielleicht, über das erste Kapitel im Johannesevangelium gesprochen, speziell über dieses große Geheimnis, dass das Wort zum einen Logos ist, das geschriebene Wort, das wir in der Bibel haben, das uns überliefert ist, und dass das andererseits aber auch Rhema gibt, das gesprochene Wort, das lebendig in uns wird, und dass Christus das Wort ist, das lebendig geworden ist. Also ihr könnt euch die Predigt, glaube ich, online nochmal anhören. Vielleicht bald. Genau. Heute habe ich dann, also ich habe mich dann mit dem zweiten Johanneskapitel beschäftigt und ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung. Ich lese es euch aber nicht vor, denn ich gehe davon aus, ihr habt alle die Bibel-App. Was ist geschehen? Also Johannes fängt hochtheologisch an und auch irgendwie ein bisschen mystisch. Ne, dieses Geheimnis, dass das Wort von Anfang an war, dass es geboren wurde, dass es lebendig wurde. Ein ganz hochtheologischer Text. Und dann erzählt er erstmal von der Hochzeit in Kana. Dann erzählt er davon, wie Jesus mit ein paar Jüngern, offensichtlich war er da schon als Rabbi unterwegs, wie er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und ein paar Jüngern unterwegs ist, auf diese Hochzeit eingeladen wird und da sein erstes öffentliches Wunder tut. Also Jesus hat schon Wunder getan, aber noch nicht öffentlich gewirkt, denn seine Mutter wusste ja auch Bescheid. Also klar wusste sie Bescheid. Da war mal ein Engel gekommen, hatte gesagt, fürchte dich nicht. So, aber sie wusste, ne, das ist der Sohn Gottes und sie kannte seine Herrlichkeit, sie kannte sein Wirken schon. Und dann ist das sein erstes öffentliches Wunder, nämlich, dass er Wasser in Wein verwandelt. Und zwar in erstklassigen Wein. Und dann die zweite Geschichte ist, und die finde ich auch sehr prekär, wenn man bedenkt, dass sein erstes öffentliches Wunder in Kana stattgefunden hat. Dann wird überliefert, dass er in den Tempel gegangen ist und da erstmal Tabula Rasa gemacht hat. Er kam in den Tempel hinein und da standen dann diese ganzen Händler, die ihre Tauben und Rinder und ihr ganzes Vieh verkauft haben, damit die anderen Leute ganz bequem dahin kommen konnten, die Opfertier kaufen konnten und dann wurde das geschlachtet. Und also es war so ein bisschen Servicekultur. Und die Geldwechsler, die da waren, falls man jetzt nicht, ich komme gerade aus Rom, ich habe jetzt hier nur römische Münzen. So, kein Problem, die nehmen wir auch und ich gebe dir aber was anders raus. Also es war so ein Trubel da. Und da macht er einmal Tabula Rasa und schmeißt die raus. Und eigentlich war er dazu nicht befugt. Also, erste Story, verwandelt Wasser zu Wein. Zweite Story, er sorgt für Aufruhr im Tempel. Und dann schreibt Johannes, und da ist mein Blick dran hängen geblieben. Moment. Also während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Also mit der Hochzeit zu Kana hat er angefangen, öffentlich Wunder zu wirken. Und da sind Wunder geschehen, die Johannes nicht überliefert hat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Und irgendwie ist mein Herz dabei so hängen geblieben. Kennt ihr das, wenn ihr Bibel lest und ihr lest was und auf einmal macht's poch, poch, poch und ihr wisst, oh, da ist gerade was. Und ich bin so hängen geblieben und habe gemerkt, dass sich mein Lesen dieses Textes verändert hat. Als ich den Text angefangen habe zu lesen, war es während des Passafestes, war Jesus in Jerusalem, viele glaubten an ihn, sie wunderten sich, Jesus blieb in Jerusalem, denn er kannte sie alle, er wusste genau, wie es im Innersten der Menschen aussieht. Niemand braucht ihn mehr. Okay, gut, habe ich gelesen. Und dann bleibst du daran hängen und dann lese ich es folgendermaßen. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand braucht dem darüber etwas zu sagen. Und niemand braucht mir etwas darüber zu sagen. Also wenn ich das in der Frustration rauslese, denke ich, ja, Jesus, ich weiß, wie es mir geht. Und ich lese es weiter und ich merke, boah, aber da passiert was mit mir. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Und das hat mich irgendwie so gefesselt und das hat was mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, dass Jesus was zu mir sagt. Dass Jesus nämlich zu mir sagt, ich weiß genau, wie es in deinem Innersten aussieht. Niemand braucht mir etwas darüber zu erzählen. Als ich Teenie war, da hatte ich so einen Ruf. Ich war in einer relativ großen Schule und ich war halt die Fromme an dieser Schule. Die kannten mich alle. Gut, ich sah aus wie ein Hippie. Allein dadurch fiel ich schon auf. Und ansonsten fiel ich dadurch auf, dass alle anderen irgendwie so, oh, Jugend, wir leben alles aus. Und ich war so, ich war hinter so einem Vorhang versteckt und immer so eine piepsige Maus und so. Aber was die Leute wussten war, wenn sie irgendwie ein Problem hatten, dann kamen sie zu mir. Ich hatte immer irgendwelche Leute da, die mit Schmerz konfrontiert waren. Ich hatte einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn. Ich habe nach Gottes Willen getrachtet. Ich wollte echt Jesus nachfolgen, auch als Jugendliche schon. Fand das irgendwie auch schwierig manchmal, so in dieser Findungsphase. Hatte einen riesigen Ballast, den ich mitgeschleppt habe. Aber ich hatte regelmäßig Leute bei mir sitzen, die irgendwie mit Schmerz konfrontiert waren oder die mit Ablehnung konfrontiert waren und so weiter und so fort. So, und da war ich also diese kleine graue Maus und gleichzeitig, und das hat mich irgendwie so beschäftigt, saß ich einmal im Unterricht und es war eine neue Lehrperson da und dann sagte jemand, und er sagte, ja, stellt einander vor, und dann sagte jemand, ja, das ist die Föke und die ist halt so eine Gute. Und irgendwie, während ich diesen Text las, kam das in meinem Kopf vor und ich dachte, die haben ganz oft irgendwie so über mich geredet, als wäre ich so eine ganz liebe, ganz gute, goodie two-shoes. Und ich dachte so, aber ich wusste, wie es in meinem Herzen aussah. Ich wusste, wie es die ganze Zeit in meinem Herzen aussieht. Und auch letztens jemand sagte, bist ein guter Mensch, ne? Und ich habe gedacht, boah, wenn du wüsstest, bin ich ein guter Mensch? Würde ich nicht sagen. Ich weiß, dass ich zutiefst Jesus nachfolgen möchte und trotzdem gibt es in mir so eine richtig fette Kluft. Gerade eben haben wir uns spaßeshalber unterhalten und die Heidi sagte, oh, du bist so lieb. Und ich habe gesagt, ja, ich bin wie Gott. Und auf der einen Seite stimmt das auch ein bisschen. Ich habe es auf meinem Arm auftätowiert. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite merke ich diese ganz große Kluft in mir, die so erlösungsbedürftig ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, dass Jesus am Kreuz meine Schuld getragen hat, ein für alle Mal, ja. Und gleichzeitig merke ich, dass ich in einem Prozess der Verwandlung bin. Dass ich in einem Prozess dessen bin, da immer mehr hineinzusteigen, mich jeden Tag neu vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Paulus schreibt, dass wir jeden Tag neu dieses Kleid anziehen, ne, dieses Neusein anziehen. Und während ich das so lese, und ich ja gesagt habe, es gibt unterschiedliche Arten, wie wir das lesen.
Er kannte die Menschen. Er wusste, wie sie in ihrem Innersten aussieht. Bah.
Oder ob wir das lesen mit, hey, der kannte die Menschen. Und ich sitze da und denke, boah, ich weiß, wie es in meinem Herzen aussieht, ganz oft. Ich weiß, was für eine kleine Mördergrube sich darin manchmal befindet. Ich weiß, wie doof ich ganz oft aus dem Bauch heraus reagiere, wenn ich mit Situationen konfrontiert bin, die mich herausfordern. Hey, wenn wir doch schon dabei sind, so hier, so bekennen und so, ne? Donnerstag hatten wir kein Wasser. Also wir hatten einen drei Häuser weiter einen massiven Wasserschaden, also so einen Rohrbruch. Und das bedeutete, fünf Häuser mit jeweils immer mindestens 14 Parteien hatten kein Wasser den ganzen Tag. Und ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert an diesem Tag. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Frucht des Heiligen Geistes so aus meinem Mund purzelt, sondern stattdessen war ich so frustriert, dass ich einen armen Kerl irgendwo in Düsseldorf, Berlin, weiß ich nicht, wo der saß, am Telefon so richtig, richtig, richtig fertig gemacht habe. Und hinterher habe ich gedacht, boah, Jesus wusste, wie es in ihrem Innersten aussah. So die Erzählerstimme in meinem Leben. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Boah, an diesem Tag habe ich diesem Menschen, glaube ich, keine Hoffnung auf Herrlichkeit gegeben. Eher so Doom. Und ich merke so sehr, dass das etwas mit meinem Herzen macht, wenn ich das lese. Und ich weiß, Jesus wusste genau, worauf er sich einlässt. Er kannte ihre Herzen. Wir haben diese Geschichte in Kana, ne, diese Hochzeit, wo er erstklassigen Wein herstellt. Und dieses Wasser wird zu diesem Mundschenk da gebracht, der die Hochzeit anscheinend mitorganisiert hat. Und er trinkt davon und geht dann zu dem Ausrichter der Hochzeit und sagt, hä, verstehe ich nicht. Normalerweise gibt man erst den sehr guten Wein raus. Und wenn alle besoffen sind und eh nichts mehr merken, die Zunge schon belegt ist mit so einem Weinbelag und die sich denken, boah, ist alles lecker. Dann erst gibt man den schlechten Wein raus. Und die Bibel spricht davon, dass man hier Jesu Herrlichkeit sehen konnte. Wisst ihr, wir Menschen, wir taktieren so sehr. Wir machen Rechnungen. Wir gucken, wie kommen wir am besten dabei raus. Es ist ja bei einer Hochzeit anscheinend dann genauso. Erst das gute Zeug rausgeben, lass uns aber auch Plörre einkaufen, weil hinterher merkt das keiner mehr, wird billiger. Und was macht Jesus? Er zeigt Herrlichkeit, indem er das Beste vom Besten schafft. Warum? Er zeigt die Fülle des Vaters damit. Er zeigt etwas völlig anderes. Er zeigt, dass ihm wirklich alle Macht gegeben ist. Mein Handeln ist ganz oft nicht davon gekennzeichnet, dass ich das allerbeste raushauen würde von mir, sondern ich fange an zu rechnen. Was kann ich mir leisten? Wie will ich damit umgehen? Ey, hört jetzt nicht so, dass ich sage, schmeißt alle euer Geld raus. Das ist ja jetzt gerade gar nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist, handle ich aus meinem Bauch heraus oder handle ich aus dem Wissen heraus, Gottes Kind zu sein, dessen Herrlichkeit in mir lebt. Und dann haben wir diese Story in dem Tempel, wo die angefangen haben zu rechnen, wo die angefangen haben, ihren Vorteil zu sehen, wo die überlegt haben, wie machen wir es uns denn bequem? Und wenn wir über das Volk Gottes reden, dann haben wir ja immer so diese Idealvorstellung, dass die Juden den ganzen Tag sich mit Gott beschäftigt haben. Die haben sich aber nicht den ganzen Tag mit Gott beschäftigt, sie haben sich den ganzen Tag mit Gesetzen beschäftigt und wie sie das Gesetz möglichst so für sich auslegen können, dass sie smooth durchkommen und dass es möglichst nicht zu unbequem wird. Und er kannte ihr Innerstes. Und wenn die Bibel vom Innersten spricht, dann spricht sie manchmal vom Herzen. Und ich habe letztens den Satz gelesen, da wo unser Herz ist, das was uns am allermeisten beschäftigt, das was unser Innerstes am allermeisten umwühlt und umtreibt und am Laufen hält, das ist das, was wir letztendlich anbeten. Und Jesus sagt, und die Bibel sagt, Jesus kannte ihr Innerstes und er vertraute ihnen sich noch nicht an, weil er ihr Innerstes kannte. Offensichtlich war es nämlich nicht so, dass sie sich die ganze Zeit mit Gottes Willen beschäftigten. Offensichtlich ist da eine riesige Kluft. Und dann sitze ich da und denke, hey, er kennt mein Innerstes und ich weiß, ich bin so erlösungsbedürftig. Und dann ist da die Frage, womit beschäftigt sich denn mein Innerstes? Was bete ich denn wirklich, wirklich an? Was treibt mich am allermeisten um? Und ich stelle ganz oft fest, dass da wirklich einfach diese Kluft ist. Es ist auf der einen Seite dieses Sehnen danach, mit Gott unterwegs zu sein, dieses Sehnen, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirklich eine Tragkraft bekommt, eine Durchschlagskraft bekommt. Und dann passiert es aber, dass mein Innerstes sich ablenken lässt von irgendwas. Das passiert mir immer und immer und immer wieder. Und wenn ich dann ganz oft den Rat höre, den Leute so geben, nämlich folge deinem Herzen, wie oft ich das lese, wie oft ich das in Gesprächen höre und dann, man will ja auch nicht immer der Klugscheißer sein, der irgendwo dazwischen grätscht und dann immer so sagt, oh komm, halt die Klappe, der sagt nichts. Und ich denke immer so, boah, nein, die Bibel sagt, dass das Herz, was heißt deceitful auf Deutsch? Trügerisch, gell? Ja, so, dass das Herz trügerisch ist. Folge deinem Herzen. Jesus wusste, wie es in ihrem Inneren aussah. Und ich denke so, nee, ich möchte nicht meinem Herzen folgen. Ich bin nicht dazu berufen, meinem Herzen zu folgen. Ich bin dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Ich bin dazu berufen, dass er in meinem Innersten immer größer wird, sich immer mehr ausweitet, dass mein Leben von seiner Realität immer mehr verändert wird. Und das ist kein Automatismus. Also, falls jemand da sich denkt, oh, das klingt super schön, einmal Jesus angenommen und dann passiert das so alles, dann kann ich nur sagen, das ist kein Automatismus. Das Ticket in den Himmel, das ist so das Bare Minimum. Aber wir sind dazu berufen, im Hier und Jetzt die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben schon wahrzunehmen, das Wirken des Heiligen Geistes im Hier und Jetzt schon in unserem Leben wahrzunehmen. Wir beten doch nicht umsonst, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und was ich für mich entdecke, ist, dass ich immer und immer wieder, wie Paulus sagt, ne, einmal anziehen, mich in diesen Willen aktiv hineinbegeben muss. Dass ich immer und immer wieder schauen muss, hey, was passiert in meinem Inneren gerade? Worauf fokussiert es sich? Worauf schaut es gerade? Womit lasse ich mich füllen? Und was gebe ich daraus auch wieder weiter? Und dann denke ich so, wenn ich dann am Ende eines Tages mich zurücklehne und sage, Jesus weiß, wie es in meinem Inneren aussieht, was sieht er dann? Und ich möchte euch jetzt nicht in so eine zwanghafte Handlungsschiene reinführen. Also versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht darum, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt morgens um 5 alle an und beten und dann lesen wir 3 Stunden in der Bibel und dann beten wir nochmal und dieses und jenes, sondern es geht darum, ist mein Leben in einer guten Beziehung? Denn man kann ja Beziehungen nebeneinander herführen. Und jeder macht so seine Schiene oder man kann Beziehungen auf Augenhöhe führen, im Miteinander. Und da merke ich so, wenn ich sage, Jesus wusste, wie es in ihrem Inneren aussah, also in meinem Inneren, dass ich denke, hey, ich möchte abends mich hinsetzen, mich zurücklehnen und mich von Jesus anschauen lassen. Ich möchte von Jesus in mein Herz schauen lassen. Und ich möchte, dass der Heilige Geist in meinem Herzen Dinge bewegt. Und ich merke, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Da darf ich noch so viel Heilung erfahren. Da darf ich noch so viel Veränderung erfahren. Da darf ich ja noch mich noch mehr auch hingeben. Und das hat mich so berührt und ich dachte, ich gebe es mal an euch weiter. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht für den einen oder anderen passt und ob du das mitnehmen möchtest nach Hause. Ob es dich vielleicht anspricht in dieser Situation und du sagst, hey, da merke ich in meinem Innersten, da gibt es noch Lücken, in die der Heilige Geist rein darf. Und ich merke gerade, dass die letzten 1,5 Jahre große Lücken in meinem Innersten offenbaren. Die waren schon immer da. Aber plötzlich wird so alles weggerissen und es kommen Dinge zum Vorschein, wo ich denke, hey, oh wow, da will der Heilige Geist ran. Und das Tolle ist, dass er mit uns in Prozesse hineingeht, in Prozesse der Heiligung. Und Heiligung ist halt nicht immer nur schön. Hinterher ja, am Anfang will man nicht, zwischendurch tut's weh und man will auch nicht. Und dann hinterher denkt man, ja, war nicht so schlimm, ne, mache ich nochmal. Und dann fängt man wieder an und will nicht. Und zwischendurch, also das sind immer die gleichen Prozesse. Aber es ist auch herausfordernd, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es ist auch herausfordernd, wenn der Heilige Geist Dinge aufdeckt und sagt, da, an diesem Punkt mit dir ran. Ich bin in den letzten anderthalb Jahren mit einer unfassbaren Wut konfrontiert, die in mir drin steckt. Ich wusste gar nicht, dass ich so wütend sein kann. Ich hätte immer gedacht, ja, ich bin eher so der friedliebende Typ. Sicherlich prinzipiell irgendwie schon, aber plötzlich decken Umstände Dinge auf und man weiß, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sag, offensichtlich hat Gott mich so geschaffen, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Oder ich richte mich darauf aus, dass ich weiß, dass Gott mich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt, dazwischen ist diese fette Lücke, die mir wehtut. Und ich möchte mich darauf einlassen, dass der Heilige Geist mit mir in diese Prozesse reingeht. Noch zwei Punkte dazu. Wenn ich mich aufmache mit dem Heiligen Geist in solche Prozesse, ist es immer gut, wenn ich das in Gemeinschaft mache. Es ist immer gut, wenn ich jemanden habe, dem ich mich gegenüber auch verbindlich zeige. Wenn ich Sachen wirklich ans Licht bringe. Die Bibel spricht davon, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Wem muss ich sie denn bekennen? Der weiß das doch schon. Jesus wusste, wie es in ihrem Innersten aussah. Dem muss ich das nicht sagen. Na klar, sollte ich ihm sagen, es tut mir leid und so weiter. Aber bekennen hat nochmal eine andere Qualität, wenn ich Dinge wirklich ins Licht bringe. Und mir tut mir, also zum einen fällt es mir relativ leicht, mich hier vorne hinzustellen, zu sagen, hey, ich habe ein Wutproblem. Und zum anderen fällt es mir überhaupt nicht leicht, hier vorne zu stehen und zu sagen, ich habe ein Wutproblem. Und ich habe ein massives Wutproblem, Leute. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch wütend. Gehe von Wut zu Wut zu Wut zu Wut. So, was ist dein Lebensgefühl? Wut. So. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist da mit mir ran möchte. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich Dinge, die mir schwer fallen, immer unterm Teppich am besten halte, bis alle drüber stolpern, die in meinem Umkreis sind, dann gibt es diese Entwicklung nicht. Also ich glaube, das ist das eine, dass wir uns wirklich öffnen, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal in mein Innerstes gucken, Jesus. Danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mich liebst, wie ich bin. Hey, er wusste, wie ihr Innerstes aussah und ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Er wusste, wie es im Innersten aussah und hat sich den Menschen hingegeben. Er hat sich wirklich bis zum Letzten hingegeben. Er wusste, wie es in ihrem Herzen aussah und war ihr und hat gesagt, ich bin der Diener. Also das ist ja das große Vorbild. Danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mich liebst, wie ich bin. Aber danke, dass du mit mir unterwegs bist. Und das Zweite ist eben, mir mit Menschen auszusuchen, mit denen ich verbindlich unterwegs bin und zu sagen kann, weißt du, wie es in meinem Innersten wirklich aussieht? Darf ich dir das sagen? Und mit Leuten dann wirklich unterwegs zu sein, zu sagen, Folgendes erlebe ich aber. Ich erlebe, ich bin wütend. Keine Ahnung, warum, bin ich halt. Ich erlebe, dass ganz vieles mich triggert. Und ich will aber, dass der Heilige Geist in meinem Leben gute Früchte hervorbringt. Wut ist dummerweise keine Frucht des Heiligen Geistes. In diesem Fall können wir auch nicht von heiliger Wut sprechen, wie Christus sie im Tempel hatte, denn das ist es nicht. Aber Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Friedfertigkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Selig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus. Okay. Er kannte ihr Innerstes. Und das ist jetzt der allerletzte Punkt, sorry, ich könnte jetzt noch ewig hier vorne stehen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, miteinander unterwegs zu sein und uns zu trauen, nicht nur unser Innerstes zu offenbaren, sondern auch zuzulassen, dass andere uns ihr Innerstes offenbaren und dass wir uns davon nicht abschrecken lassen, sondern dass wir sagen, hey, lasst uns miteinander unterwegs sein, auch wenn sich manchmal Abgründe auftun. Und die tun sich auf. Ich glaube, dass es wirklich unsere Berufung als Nachfolger Jesu ist, zu sagen, wir stellen uns in seine Nachfolge und wir stellen uns in den Dienst für Menschen, auch wenn wir mit Abgründen konfrontiert sind. hey, Jesus kannte ihr Innerstes, er kennt mein Innerstes, er kennt dein Innerstes und hat dennoch die Schuld am Kreuz getragen. Und wenn ich mich darauf einlasse, das Innerste, wirklich Innerste meines Gegenübers kennenzulernen und nicht zu sagen, sondern mich darauf einzulassen, zu sagen, hey, wollen wir gemeinsam darum ringen, dass Christus in uns wirklich die Hoffnung der Herrlichkeit wird. Und wenn ich das nächste Mal einen Wasserschaden habe und der Typ am Telefon sagt, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist jemand ganz ruhig geblieben, wenn jemand gesagt hat, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Aber das wusste er anscheinend nicht. Sondern dass ich das nächste Mal dann sage, in Ordnung. Ich bin ganz ruhig. Und Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, ich möchte nicht immer wieder den gleichen Driss erleben, wie in diesem Film mit dem Murmeltier, den ich nie gesehen habe, wo der Tag immer wieder gleich ist und wo ich immer wieder erlebe, dass ich immer wieder mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert bin. Das würde mich frustrieren. Sondern ich will erleben, dass die Herrlichkeit des Himmels in meinem Leben einbricht, ich wirkliche Veränderung erlebe, die wirklich die Menschen um mich herum auch ansteckt. Jesus wusste, wie es in ihrem Innersten aussah. Und ich danke dir, dass du wirklich weißt, wie es in uns aussieht, Jesus. Ich danke dir, dass es niemanden gibt, der uns besser kennt als du, himmlischer Vater, der du unser Papa bist. Und ich danke dir, dass du dennoch mit liebenden Augen auf uns siehst. Ich danke dir, dass bei dir immer Perspektive und Hoffnung ist. Dass bei dir immer Liebe und Annahme ist. Dass es nichts gibt, was dich abstößt. Und ich danke dir aber, Heiliger Geist, dass du wirklich verändernd in unser Leben einbrechen möchtest. Ich danke dir, dass wir, wenn wir unser Leben dir hinhalten, wir wirkliche Veränderung auch erleben. Und ich bete, dass du uns in Prozesse hineinführst, die uns frei machen von unserem Herzen. Die uns frei machen, dir nachzufolgen. Dich wirklich anzubeten. Und ich bete, dass du unsere Herzen, dass du wirklich all den Gerümpel, all den Schutt wegräumst aus unserem Innersten, dass uns wirklich davon abhält, dich anzubeten. Ich bete, dass du die Götzen, die sich in unserem Leben aufbauen, für uns wirklich beiseite räumst. Und dass du sie uns aufzeigst, dass du uns Dinge zeigst, die uns von dir abhalten. Und dass du uns dann ins Tun bringst, dir wirklich nachzufolgen, mutig zu sein, mutig auch zu sein, vielleicht Lücken entstehen zu lassen. Heiliger Geist, komm, nimm uns jetzt hinein in deine Gegenwart. Komm und erfülle du uns. Füll du uns den Mund mit deinem Lob. Füll unsere Herzen mit deiner Gegenwart, mit deiner Perspektive. Und Vater, ich bete, dass du uns zeigst, was du über uns denkst, was du in uns siehst. Und wisst ihr, ich habe gerade so auf dem Herzen, wenn der Vater uns anschaut, ja, da sieht er sicherlich auch, was vielleicht nicht so läuft, aber er kennt auch das, wie er uns wirklich sieht. Er kennt unser echtes Sein, unsere echte Identität, die in Christus liegt. Und ich bete, dass du alles wegschälst, Heiliger Geist, was uns das nicht sehen lässt. Amen.